Ja, vielen Dank, lieber Rainer, für die einleitenden Worte und auch für das, was du im Gebet ausgedrückt hast. Ja, guten Morgen, ihr lieben Geschwister. Heute der vierte Teil, nicht weil der vierte Advent ist, das ist auch passend, aber weil es tatsächlich in dieser Reihe, sage ich mal, Jesus der Retter ist da, das vierte Mal jetzt ist, wo wir uns mit diesem größten Thema, sage ich mal, dass die Schrift uns so aufzeigt, beschäftigen dürfen. Jesus, der Retter, ist da. Wir haben ja hier uns dreimal schon beschäftigt und heute geht es eben um das Volk Israel. Aber wenn das Thema heißt, Jesus, der Retter, ist da, dann wünsche ich es auch uns jedem Einzelnen, dass wir das nicht nur hier auf der heilsgeschichtlichen Ebene sehen und auch erkennen, sondern dass wir es auch im Alltag jeden Tag neu erkennen. Wir haben es ja beim letzten Mal auch so wunderbar gelesen in den Schriften des Apostel Paulus. Er ist der Retter seines Leibes und er rettet uns jeden Tag auch hindurch. Und das wünsche ich uns auch jedem Einzelnen. Irgendwie haben wir eine leichte Übersteuerung. Hier ist halt hier manchmal. Ich weiß, wisst ihr aber gar nicht, woher das kommt. Ist das ein Hörgerät? Ah, Hörgerät, alles klar. Gut, das irgendwie hört man das hier vorne sogar ziemlich deutlich. Ja, wir haben ja in diesen drei Mal schon gesehen, dass die ganze Schrift eben davon zeugt, von dem Programm Gottes Hilfe, Heil und Rettung seinen Geschöpfen zu geben, von der ersten Seite der Bibel bis zu ihrer letzten Seite. Er, Gott, schreibt die Geschichte seiner Schöpfung, die Geschichte für seine Geschöpfe, die eine Heils- und eine Rettungsgeschichte ist. Das hast du ja, Rainer, eben auch im Gebet so wunderbar ausgedrückt. Und wir haben dann auch hier einmal geschaut, was der Heinrich Langenberg so wunderbar in seiner biblischen Begriffskonkordanz dazu schreibt. Und das möchte ich an den Anfang nochmal wiederholen stellen. Heil und Rettung umfasst alles, was Gott unternommen hat, um das in die Welt eingedrungene Unheil zu überwinden. Das Unheil oder Übel ist die Folge der Sünde. Heil, Rettung ist das Werk Gottes zur Wiederherstellung der durch die Sünde gestörten Einheit zwischen Geschöpf und Schöpfer. Ja, weit darüber hinaus, und das ist wichtig, zur Erreichung eines Heils, welches Gott vor der Schöpfung, also noch vor der Möglichkeit der Sünde und des Unheils gehabt hat. Der Heilsplan Gottes beschränkt sich nicht darauf, das Verlorene wiederzugewinnen, sondern durch die Geschichte von Sünde und Errettung soll die unbeschreibliche Herrlichkeit seines Wesens geoffenbart werden. Was Gnade, Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit ist, lernen wir nur, also wir Geschöpfe, auf diesem Weg kennen. Hier verherrlicht sich Gott durch die Offenbarung seiner Gnade in der Geschichte von Sünde und Errettung, also in der Heilsgeschichte. Und das betrifft auch sein Volk Israel. Es ist ja eine Geschichte von einer großen Liebe. Wir sehen es ja hier in diesem Eingangsvers. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir, Israel, spricht Yahweh, meine Gnade bewahrt. Es ist aber auch eine Geschichte von einer großen Untreue und eine Geschichte von der Souveränität, von der Allmacht Gottes. Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Ich kann aber jederzeit, beziehungsweise ich habe einen Punkt definiert, wo ich sage, da können wir auch stoppen und beim nächsten Mal dann weitermachen, weil man kann ja dem sowieso nicht gerecht werden, dem Thema. Und die Schrift, ja, die fließt ja quasi über hier, wenn es um dieses Thema der Errettung Israels geht. Noch einmal kurz zur Wiederholung. Im ersten Teil haben wir den verheißenen Retter uns angeschaut. Im zweiten Teil, wie der Retter dann zu seinem Volk gekommen ist und ja, auf tragische Art und Weise durch ihren Ungehorsam, wir kommen da heute noch dazu, von ihm verworfen wird, von dem Volk. Ja, aber nochmal kurz, warum muss eigentlich Israel überhaupt gerettet werden? Es hat doch eine einzigartige Berufung erhalten. Es hat doch die Berufung Gottes bekommen, ein Königreich von Priestern zu sein, eine Heilige, das heißt eine für ihn zur Verfügung stehende, für ihn abgesonderte Nation aus allen anderen Nationen zu sein. Es hat doch wunderbarste Berufungen und Segnungen erhalten. Ja, wir haben es ja hier beim Heinrich Langenberg schon gehört, weil sie genau wie alle anderen Völker und wie jeder Mensch persönlich eben durch die Sünde verderbt und unbrauchbar waren für Gott. Sie konnten ihrem eigentlichen Auftrag gar nicht nachkommen. Die Sünde hat sie verdorben. Und so demonstriert eben Gott gerade, ja, an seinem Volk, seine Heilsgedanken, die er für jeden Menschen hat. Wenn er Israel, das er ganz oft das heilsstarrige und widerspenstige Volk nennt, ja, einmal sogar auch oder mehrfach das heilsstarrigste unter allen Völkern, wenn er das zum Heil führen kann, dann gibt es doch auch Hoffnung für alle Völker, ja, mit jedem und für jeden Menschen persönlich. Und deswegen offenbart er gerade hier an seinem Volk Israel auch sein Wesen. Hier wiederum in diesem Vers: mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und das ist ja die wunderbare Botschaft. Gott liebt seine Schöpfung und er hat einen Heils- und Rettungsplan für alle. Warum hat eigentlich Israel seinen Messias verworfen? Damit haben wir uns ja schon beschäftigt. Und es gibt eigentlich auf diese Frage zwei Antworten, die genauso zusammengehören wie die zwei Seiten einer Medaille. Ich habe uns heute wieder ein paar Verse mitgebracht. Das macht das Mitlesen leichter. Der Petrus schreibt hier in seinem ersten Brief, ich glaube, ich muss mal so probieren. In der Schrift ist ja das Wort enthalten: siehe, ich setze in Zion einen Stein, einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird keinesfalls zu Schanden werden. Wir wissen, wer dieser Stein ist. Es ist der Messias, Jesus Christus. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber gilt: der Stein, den die Bauleute als unbrauchbar verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und jetzt der entscheidende Vers: und er ist für sie ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, also für die Ungläubigen, die nicht glauben, geglaubt haben. In ihrem Ungehorsam gegen das Wort stoßen sie sich an ihm, wozu sie auch bestimmt sind. In ihrem Ungehorsam gegen das Wort stoßen sie sich an diesen Stein, an diesem Felsen, wozu sie auch bestimmt sind. Ja, ein bipolarer Vers. Israel wollte nicht und Israel konnte nicht. Beides zusammen ist richtig nach diesem Vers. Und wir finden diese Logik, diese Bipolarität, dass die Schrift uns zwei Seiten einer Medaille gleichzeitig vor Augen hält an vielen Stellen. Für unseren menschlichen Verstand ist das ja immer unlogisch. Da haben wir ein Problem, ja, da mitzukommen. Für unseren menschlichen Verstand kann das nicht beides richtig sein. Aber im Geistlichen, bei Gott, in der Realität ist es durchaus Wahrheit und passt zusammen. Biblische Wahrheiten sind oft bipolar. Ja, da finden wir ganz viele Beispiele. Das fängt ja schon mit der Errettung an oder mit vielen anderen Dingen. Es ist immer diese zwei Seiten, die wir da betrachten. Und das finden wir auch im Römerbrief Kapitel 9. Da stellt uns der Paulus ja Gottes absolute Souveränität vor Augen. Unter anderem am Beispiel von Mose, der Israel vertritt, und Pharao, der Ägypten vertritt. Der Paulus nimmt hier das Bild, das auch der Jeremia schon geoffenbart bekommen hat, von dem Töpfer, oder verwendet hier dieses Bild von dem Töpfer. Und Gott hat als Töpfer Macht über den Ton. Er allein ist souverän. Er kann aus dem Ton Geschöpfe zur Ehre und zur Unehre, Gefäße zur Ehre oder zur Unehre bereiten. Kein Geschöpf kann grundsätzlich zu ihm kommen und sagen: was tust du? Das ist doch ungerecht. Mose und Pharao waren beide Sünder. Beide. Mindestens einer von ihnen sogar ein Totschläger. Und das war nicht der Pharao. Verdienten also beide Gottes Strafgericht. Und was sagt Gott zu Mose? Zu Mose sagt er ja, Römer, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, Römer 9, Vers 15, und mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Was tust du? Fragt doch da das Geschöpf. Über Mose und das Volk Israel erbarmte er sich, Pharao aber wurde von Gott eine andere Rolle zugewiesen. Römer 9, Vers 17. Die Schrift sagt ja dem Pharao: eben dazu habe ich dich erweckt und auftreten lassen, dass ich an dir meine Macht erzeige und mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. Das war die Rolle, in die das Gefäß Pharao hineingestellt und hineingesetzt worden ist. Und die Konsequenz formuliert der Apostel Paulus dann im nächsten Vers aus diesem Begebenheit. Wir müssten jetzt das ganze Kapitel lesen, aber da kommen wir natürlich heute der Zeit wegen nicht dazu. So erbarmt er sich nun, also Gott, das geht ja immer um Gott, wessen er will und verhärtet, wen er will. Absolut souverän. Gott ist derjenige, der allein Macht hat, sich die einen Gefäße zur Ehre und die anderen Gefäße zur Unehre zu bereiten. Jetzt fragt natürlich hier wieder der menschliche Verstand, ja, sind wir Menschen dann also nur Marionetten? Ja, haben wir überhaupt keinen Entscheidungsspielraum? Nichts? Tun wir genau das, was Gott will? Will er, dass wir Böses tun, wenn wir Böses tun? So einfach ist es nicht. Bipolare Verse. Über Pharao lesen wir, dass dieser einerseits von Gott verstockt wurde, aber gleichzeitig auch, dass der Pharao sein Herz verstockte. Die Bibel zeigt, und auch da fehlt uns jetzt die Zeit, aber das wissen wir, haben wir schon oft gehört, menschlicher, eigener, nicht komplett freier Wille, aber menschlich eigener Wille und Gottes souveräner Wille widersprechen sich dabei nicht. Gott lässt dem Geschöpf gerade wegen seiner völligen Souveränität einen Freiraum. Und wo ist dieser Freiraum? Im Herzen des Menschen. Dort kann das Geschöpf eigene Entschlüsse treffen, einen eigenen Willen formulieren, Pläne schmieden. Ja, wir kennen das alle von uns selbst. Und diesen Freiraum hat jedes Geschöpf. Und da hat der Pharao auch gesagt, nein, ich will nicht. Ja, ich will das Volk nicht ziehen lassen. Er hat sich in seinem Herzen so positioniert. In Jeremia 17, 9 und 10 stehen wichtige Verse über die Eigenschaft unseres Herzens. Trügerisch ist das Herz, trügerisch, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? So ist das menschliche Herz. Unheilbar, mehr als alles ist es trügerisch. Und jetzt, Vers 10, ich, Jahwe, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einen jedem zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Wer kennt sich mit dem Menschen aus? Der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Gott allein ist der Herzenskenner aller Menschen. Er erforscht, wie gesagt, das Herz und prüft die Nieren, das sind die inneren Zuneigungen und Gefühle. Nichts ist für ihn verborgen. Ja, unser Vater sieht in unser Herz und kennt unser Herz besser als wir selbst. Wir selbst fallen ja manchmal über unser eigenes Herz, weil es eben so trügerisch ist. Und eben, solange es, da kommen wir ja heute noch drauf, noch nicht heil gemacht ist, auch nicht heilbar ist, außer von Gott, wie wir sehen werden. Das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, so heißt es schon im 1. Mose 8, Vers 21. Und dementsprechend fallen auch alle Entscheidungen im Herzen des Menschen aus. Da können wir ja mal bei Gelegenheit uns an die Verse, an Römer 3, ab Vers 11 die Verse erinnern. Ja, kurz zusammengefasst, da ist nichts Gutes im Menschen. Da ist keiner, der Gott sucht, keiner, der Gutes tut und plant in seinem Herzen. Alle sind letztendlich abgefallen und unfähig, der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes entsprechend in ihrem Herzen Entschlüsse zu fällen. Also im Herzen haben wir Menschen einen gewissen Freiraum, unseren Willen zu formulieren. Ob dieser Entschluss dann auch in die Tat umgesetzt werden kann, das wiederum hängt dann von Gott ab. Ja, schlimm und tragisch ist es, wenn die Entschlüsse des Herzens, des unheilbaren Herzens, in die Tat umgesetzt werden können. Wenn Gott es gestattet, wenn er nicht vorher eingreift, dann sehen wir diese Dinge, wie sie in unserer Weltzeit eben auch geschehen. Denken wir nur an den Vorfall jetzt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Da durfte ein Mensch seinen Herzensgedanken tatsächlich auch nachgehen und das in die Tat umzusetzen. Aber über all diesem Geschehen steht letztendlich Gott und übernimmt letztendlich auch die Verantwortung. Aber natürlich nicht ohne das Geschöpf da auch mit einzubeziehen. Und im Falle Israels ist auch das passiert. Warum? Wir gehen ja der Frage nach, warum hat Israel seinen Messias abgelehnt? Weil sie im Herzen ja unheilbar verdorben waren. Deswegen sagt ja unser Herr, als er nach Jerusalem einzieht, ihr habt nicht gewollt. Sie haben in ihrem Herzen sich so positioniert und gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht, dass dieser unser König wird. Ihr habt nicht gewollt. Und Gott hätte die Macht gehabt, hier einzugreifen, aber er hat das quasi laufen lassen mit all seinen Konsequenzen. Das lesen wir in Matthäus 23, Vers 37, ein ja, tragischer, dramatischer Vers auch. Der Messias seines Volkes, ja, der verheißene König, reitet hier auf Jerusalem zu und weiß, wie die Sache ausgehen wird. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen in der Weise, wie eine Henne ihre Küchlein zusammen unter die Flügel nimmt. Und ihr habt nicht gewollt. Ja, alles lag daran, dass das Herz von Natur aus, das Herz der Kinder Israel, unfähig und unwillig war, ihren Gott zu lieben und aus dieser Liebe heraus ihm zu gehorchen und seinen Willen zu tun. Das durch die Sünde verdorbene Herz kennt nämlich nur einen Gott. Und wie heißt dieser Gott? Ich. Hier im Herzen ist der Sitz, die Triebfeder aller Lebensentwürfe und der Ausfluss des Lebens. Hier entscheidet sich alles, Sprüche 4,23. Deswegen muss, wenn Heilung und Rettung geschieht, zuerst am Herzen angesetzt werden. Deshalb muss, so sagt es die Bibel ja dann, die Vorhaut, die Sünde aus dem Herzen entfernt werden. Das Herz muss beschnitten werden. Und genau das ist ja das Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Die Beschneidung aller männlichen Nachkommen. Diese Beschneidung am äußeren Fleisch, die symbolisiert schon, hier muss eine Beschneidung im geistlichen, im unsichtbaren Bereich erfolgen, am Herzen. Und das hat auch schon der Mose erkannt. Ja, der hat ja sein Volk ziemlich gut kennengelernt während 40 Jahre Wüstenwanderung. Und der hat schon erkannt, dass wenn das Volk in allen Wegen Jahwes wandeln, ja, zu wandeln fähig ist, und wenn es ihn wirklich von ganzem Herzen einmal lieben können soll, dann muss eine entscheidende Sache noch passieren. Und so fordert er sein Volk im 5. Mose 10, Vers 16 auf, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Ja, er kannte schon, an dem Herzen ist was nicht in Ordnung. Da muss was passieren, es muss beschnitten werden. Die Vorhaut des Herzens muss beschnitten werden, weggetan werden, abgeschnitten werden, damit sie keine verhärteten Nacken mehr haben würden. Aber die Beschneidung des Herzens, die kann der Mensch nicht an sich selbst vollbringen. Ja, unmöglich, ein Mensch kann sein Herz nicht beschneiden. Sie muss von außen geschehen, Gott muss wirken. Und auch das war dem Mose schon bewusst, und er wusste, wenn wir das 5. Buch Mose zum Beispiel lesen, wie katastrophal ja, sein Volk scheitern würde, wie katastrophal sie ihren Auftrag verfehlen würden. Aber er darf dann doch als Prophet seinem Volk zusprechen. Und Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du, Jahwe, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Was für eine großartige Prophezeiung. Ja, Gott selbst würde das Herz seines Volkes in seine Behandlung nehmen. Er ist ja der Arzt, heißt es an einer Stelle. Und er würde diese Operation am Herzen seines Volkes durchführen, damit es überhaupt dann erst fähig ist, ihm zu gehorchen und davor ihn von ganzem Herzen und ganzer Seele zu lieben. Und denken wir bei diesen Dingen immer daran, das Volk Israel ist da nur Abbild für jeden von uns. Auch an unserem Herzen muss eine Operation stattfinden. Aber noch war es eben noch nicht so weit. Ja, es ist immer noch nicht so weit. Denn noch gilt, Aber Yahweh hat euch, also dem Volk Israel, bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren um zu hören. Und dies galt eben auch noch zu der Zeit, als der verheißene Messias zu seinem Volk kam. Deswegen wurde er abgelehnt. Es galt zu der Zeit, als der Apostel Paulus den Römerbrief schrieb. Und es gilt auch noch heute. Auch heute noch, wo wir schon ein Staatsgebilde Israel sehen, ist es nicht so, dass Gott seinem Volk hier diese Operation, sage ich jetzt mal, schon geschenkt hätte. Sie steht noch aus. Ja, Gott hatte ja sein Volk alleine und in besonderer Weise sich geoffenbart. Durch sein Wort, durch die Propheten. Und wir sehen auch daran, allein Gottes Wort zu haben, auch darin zu lesen, ja, seine Offenbarungen aufzunehmen, das kann alles ohne Folgen bleiben, wenn er nicht gleichzeitig auch das Herz öffnet, Herzensaugen und Herzensohren gibt, zu sehen und zu hören. Auch da ist das Volk Israel ja Beispiel, aber auch eine ganze, ja, ein ganzes religiöses Christentum, ja, die die Bibel haben, die auch durchaus darin hin und wieder lesen, aber es bleibt fruchtleer, wenn nicht Gott selbst Licht gibt, so wie es der Apostel Paulus sagt, dass uns, ja, Gott ins Herz hinein Licht gegeben hat, um im Angesicht Jesu Christi ihn zu erkennen. Das muss Gott tun im Herzen eines Menschen. Ja, ein kurzer Rückblick, die Verheißungen Gottes. In Römer 9 führt der Paulus ja die Vorzüge Israels auf. Wie reich sind sie beschenkt worden? Ein paar davon haben wir schon gehört. Zum Beispiel, dass ihre doch die völkische Sohnschaft ist. Sie sind Gottes erstgeborener Sohn unter den Völkern. Ja, ganz entscheidend. Israel ist Gottes erstgeborener Sohn unter den Völkern. Dann führt der Paulus auf, dass sie Gottes Herrlichkeit erlebten, Gottes Gegenwart in der Schechina, in der Herrlichkeitswolke, ja, zum Beispiel während der Wüstenwanderung. Und drittens, dass ihnen die Bündnisse gehören, die Bündnisse. Zum Beispiel der Bund mit Abraham, der ja vier wesentliche Bestandteile umfasst. Und wenn wir in den Nahen Osten hineinblicken, dann hängt das eigentlich alles mit diesem Bund mit Abraham zusammen. Wie lautet denn die Verheißung? Ihm wurde verheißen, er würde Samen, Nachkommenschaft haben. Und wir wissen aus dem Galaterbrief, dass in erster Linie das der Herr Jesus ist. Ja. Der zweite Teil, er würde ein Land besitzen, das Land Israel. Und das ist jetzt hier bis auf den heutigen Tag, ja, heiß hergeht, weil darum gekämpft wird, dass diese Verheißung an Abraham sich eben nicht erfüllt. Dann, er würde zu einer Nation werden. Drittens, ja, auch das war 2000 Jahre lang nicht der Fall. Und viertens, der Segen, dass dieses Volk würde gesegnet sein von Gott und es würde selbst zum Segen werden für alle anderen Völker. Diese vier Teile finden wir im Bund mit Abraham. Dann haben wir den Gesetzesbund vom Sinai, den kennen wir alle. Alles, was Yahweh tut, wollen wir tun. Kommen wir gleich noch drauf. Da, wo das Gesetz Gottes, das heilig und gut ist, ihnen gegeben. Aber der Mensch, verdorben durch die Sünde, ist nicht in der Lage, ihm zu folgen. Dann haben wir den priesterlichen Bund, von dem lesen wir im 4. Mose 25, der wurde mit Pinhas und seinen Nachkommen geschlossen. Wir lesen von dem Bund des Friedens und des ewigen Priestertums. Und der wird sich dann auch, so lesen wir es dann in Hesekiel, tatsächlich einmal im tausendjährigen Reich wunderbar erfüllen. Und wir haben natürlich den Bund mit David, der die Verheißung eines ewigen Königtums durch den Sohn David beinhaltet. Und dann haben wir noch den verheißenen neuen Bund. Und bis auf den Gesetzesbund sind diese Bündnisse alle ewig gültig. Sagt Gott selbst, diese Bündnisse sind alle ewig gültig und gleichzeitig einseitig geschlossen. Das heißt, nichts und niemand kann das aufheben. Gott selbst verheißt, etwas zu bewirken, etwas zu schenken oder zu geben, was nicht von der Reaktion auf seine verheißene Wohltat abhängig ist, sondern nur von seinem Wesen, seinem Charakter abhängig ist und darauf beruht. Ja, und wir wissen ja, Gott ist treu, seine Verheißungen sind unbereubar. Also alle diese Bünde, mit Ausnahme des Bundes vom Sinai, sind einseitig geschlossen und nie aufgehoben worden, weil sie ewig sind. Einzige Ausnahme, wie gesagt, der Sinai-Bund. Dieser ist nicht ewig und auch nicht einseitig, sondern seine Segnungen waren vom Gehorsam des Volkes abhängig. Und er beinhaltete neben den Segensverheißungen ja auch die Fluchverheißungen, die ja auch, wie wir alle wissen, eingetreten sind. Warum? Weil dieser Bund vom Volk Israel gebrochen wurde. Finden wir an vielen Stellen, einmal aus Hosea 8, Vers 1. An deinen Mund das Horn, wie ein Adler kommt es über das Haus Jahwes, das Gericht, weil sie meinen Bund übertreten und mit meinem Gesetz gebrochen haben. Ja, dieser zweiseitige Bund, der vom Volk eingehalten werden musste und zu dem sich das Volk ja auch euphorisch, wenn man diese Stellen liest, fast dazu geäußert hat, wir wollen und können das alles einhalten, das konnten sie eben nicht. Warum? Weil trügerisch ihr Herz ist. Sie haben nicht gewusst, wie ihr Herz wirklich ist. Sie haben nicht damit gerechnet, dass sie verdorben sind durch die Sünde und dazu gar nicht in der Lage sind. Und dann haben sie den Bund gebrochen. Wodurch? Durch ihren ausufernden Götzendienst zum einen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen und sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten können, sagt Gott zu seinem Volk in Jeremia 2, Vers 13. Sie haben sich denen, die keine Götter sind, zugewandt. Sie sind ihnen nachgefolgt. Sie haben sich den Dämonen, die dahinter stehen, zugewandt und vordergründig Holz und Gold und Silber und solche wertlosen Metalle, in Anführungszeichen, zu Götzen und Göttern gemacht. In drastischen Worten beschreibt Hesekiel den Götzendienst Israels dann auch in Kapitel 16 und 23. Und er beschreibt es mit dem Bild der geistlichen Hurerei, das Israel begangen hat. Denn der Bund vom Sinai ist gleichzeitig ein geistlicher Ehebund zwischen Jahwe und seinem Volk. Ja, Gott hat hier letztendlich einen Ehebund mit Israel geschlossen, ist in diesen Bund eingetreten. Das Volk ist in diesen Bund eingetreten als seine Frau. Und jetzt ist es anderen Männern nachgelaufen, diesen Götzen eben. Und das kann man, wenn man will, mal nachlesen, wie drastisch Hesekiel das in diesen zwei Kapiteln 16 und 23 beschreibt, diesen Ehebruch. Und gleichzeitig taten sie auch nicht das, was nach dem Gesetz ihnen aufgetragen war, den guten und heiligen Willen Gottes. Alles das, was Gott durch Mose ihnen am Sinai übergeben und ihnen geboten hatte. Und wo sie eben, wie gesagt, dazu gesagt haben, alles, was Jahwe geredet hat, wollen wir tun. Ja, und die Konsequenz, das ist der Fluch, der hier auch in diesem Bund mit beinhaltet ist. Hesekiel 15, Vers 59, denn so spricht der Herr Jahwe, ja, ich will dir tun, wie du getan, die du den Eid verachtest, indem du den Bund gebrochen hast. Ja, all das, was sie getan haben, kommt auf ihren Kopf zurück. Und das ist grundsätzlich ja ein Gerichtswirken Gottes. Gericht ist eigentlich immer das, was der Mensch im Herzen plant und was Gott genehmigt zur Ausführung, dass das auf ihn zurückkommt. Das finden wir nicht nur bei seinem Volk Israel, sondern letztendlich auch, wenn wir die Prophezeiungen über die Nationen lesen. Gott bringt das böse Werk auf den Kopf eines Menschen zurück. Er muss selbst auskosten, was er in seinem Herzen darstellt und geplant hatte. Denken wir nochmal an das Wort vorhin aus Jeremia 17, um jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Und das erlebt und erfährt Israel. Das ist die Geschichte Israels, wie wir sie im Alten Testament über weite Strecken lesen. Aber das ist nicht nur ein Strafgericht Gottes, sondern in der Folge, indem das Geschöpf die Folge seines Tuns sieht, wird das Herz heilsbedürftig gemacht. Für Israel bedeutet das, es wurde zerstreut. Das Nordreich hörte auf zu existieren, wir kennen das alle. Das Südreich wurde kurze Zeit später in die 70-jährige Gefangenschaft nach Babylon geführt. Veränderte sich durch dieses Gericht schon das Herzen des Volkes? Nein, im Großen und Ganzen nicht. Was den offenen Götzendienst betraf, gab es eine Änderung, ja, aber nicht, was seinen grundsätzlichen Unwillen und seine Unfähigkeit gegenüber, ja, Gottes Willen betraf. Und deshalb verheißt Gott durch seinen Propheten Hesekiel hier in unserem Vers, im nächsten Vers, etwas Wunderbares. Also wir waren jetzt im Vers 59 und jetzt sind wir im Vers 60. Ich will an meinen Bund denken, den ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe und will dir einen ewigen Bund aufrichten. Hier finden wir die Verheißung des neuen Bundes. Gott weiß, dass der alte untauglich ist und nicht gehalten werden kann. Und deswegen sagt er, ich werde einen neuen Bund, einen ewigen Bund aufrichten. Wie der genau ausschaut, das erfahren wir hier noch nicht. Ja, später dann schon. Aber hier finden wir schon den Hinweis, da braucht es was Neues. Noch aber war es nicht so weit. Nach der Rückführung Juda aus Babylon ersetzte zunehmend leerer Ritualismus und eine sklavische Werkgerechtigkeit auf Basis von Menschengeboten den offenen Götzendienst. Genau vor diesem Sauerteig der Pharisäer muss der Herr die Jünger ja dann auch später in seiner Erdenzeit eindringlich warnen. Und die Pharisäer selbst tadelt er mit Verweis auf Jesaja 59, Vers 13. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Ja, das war letztendlich der Stand, in dem das Volk Israel, zumindest die religiöse Oberschicht, war, als der Herr Jesus zu seinem Volk kam. Das Volk ehrt nur mit dem Mund und mit den Lippen, aber da das Herz ist fern. Es kann ja auch noch nicht nahe sein, in Anführungszeichen, weil es noch nicht neu gemacht ist. Und angelerntes Menschengebot. Ja, leere Religion, durch die der Mensch, in dem Fall der Israelit, meint, sich Gott nahen zu können, sich selbst vor ihm rechtfertigen zu können. Ja, ist uns das fremd? Nein, das finden wir auch im Christentum. Ja. Wenn ich ein paar Gebote halte, dann kann ich mich selbst rechtfertigen vor Gott. Bei den orthodoxen Juden ist es auch heute noch der Fall und eben, wie gesagt, in weiten Teilen auch im Christentum bis auf den heutigen Tag. Und so sagt der Paulus in Römer 10 über sein Volk, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Eifer war da, großer Eifer sogar. Und er selber war ja ein solcher Eiferer, der Paulus. Aber eben nicht mit rechter Erkenntnis. Warum? Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Was wäre die Gerechtigkeit Gottes gewesen? Den Messias anzunehmen. Aber das wollten sie nicht. Sie wollten lieber ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten und aufrechterhalten. Ja, von dem offensichtlichen Götzendienst sind sie zu einer anderen Art von Götzendienst übergegangen. Denn auch Letzteres, das Widerstreben gegen Gott, ist ebenfalls Götzendienst. Schon Saul musste sich durch Samuel ja sagen lassen, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Warum? Weil der Götze hier natürlich das Ich ist. Ja? Ich will nicht. Ich setze mein Ich höher als den Willen Gottes. Ja, mit der Konsequenz, die kennen wir ja, dass der Saul dann als König verworfen wurde. Also Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Die bittere Konsequenz aus dem Verhalten Israels kennen wir. Den zu ihnen gesandten Sohn Gottes, ihren Messias und König, kreuzigen sie. Und das Zeugnis von seiner Auferstehung durch seine Jünger und die Apostel verwarfen sie. Und wir haben ja in diesem Jahr und im Jahr davor in der Bibelstunde die Apostelgeschichte durchgenommen. Und da haben wir wirklich gesehen, wie sie auch das Zeugnis des Apostel Paulus, der ja immer zuerst in die Synagogen gegangen ist, wirklich ja, verworfen haben, buchstäblich bekriegt und bekämpft haben, ja, nur damit dieses Zeugnis keinen Raum unter ihren Landsleuten findet, und wenn sie einen Aufstand eben angezettelt haben. Also sie haben nicht gewollt. Und nun, alle Chancen vertan, Messias gekreuzigt und auch das Zeugnis von der Auferstehung, ja, verworfen, ist Israel am Ende, ist Gott mit Israel am Ende, hat er es verstoßen. Denken wir an das Jahr 70, als der Staat, das Volk und die Stadt faktisch aufhörten zu existieren. Und den Eindruck, wenn man nicht ins Wort Gottes hineinschaut, könnte man ja durchaus haben, dass es jetzt zu Ende ist mit Israel. Und deshalb stellt der Paulus ja in Römer 11, Vers 1 die gleiche Frage, eine ganz wichtige Frage. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und er gibt aber auch gleich die Antwort, wir kennen sie alle, auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat, das er erwählt hat und das er mit ewiger Liebe liebt. Und als Beweis führt Paulus jetzt als erstes sich selbst an. Ja, ich bin ein Beweis, ich bin ja selbst ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams. Und als zweites führt er eine Auswahl, einen Überrest an, die sich Gott stets und zu allen Zeiten vorbehalten hat. Denken wir an die Zeit von Elia und so weiter, das nimmt er als Beispiel her. Und er sagt, genau wie damals gibt es auch heute eben eine Auswahl aus Israel, einen Überrest, der nicht, ja, verstockt ist, der Gott glaubt, der ihm treu ist, der seinem Wort vertraut, aufgrund der Gnade Gottes. Nicht, weil sie aus Werken irgendwas geleistet hätten, so wie ich, Paulus, ich habe auch nichts geleistet, mir ist der Herr aus reiner Gnade erschienen. Und so gab es und gibt es über 2000 Jahre Geschichte, Israel-Geschichte, immer Menschen aus dem Volk Gottes, die aufgrund seines Gnadenwirkens gläubig waren an sein Wort und auch an den Herrn Jesus. Das gehört ja da absolut dazu, weil das ist ja die Offenbarung der Liebe Gottes. Aber die große Masse dagegen, die wurde von Gott verstockt. Wie der Pharao. Ja, der Pharao hat dann aufgrund seines Herzensentschlusses ein verstocktes Herz von Gott, ja, gegeben bekommen. Und so ist es auch mit Israel geschehen. Was Israel sucht, hat es nicht erlangt. Wie gesagt, da geht es um die Masse, nicht um die Einzelnen, die zum Glauben gekommen sind. Ich muss noch dazu sagen, auch die zum Leib gehören. Ja, die gehören auch zu diesem Überrest. Es gibt ja Juden, die zum Leib gehören. Und wenn wir heute nach Israel hineinschauen, und dank Internet ist das ja alles nur noch ein Mausklick weg, und wir sehen hier, wie Menschen von Jeschua auf der Straße erzählen, dann sagen die immer zu sich, für sie ist das ganz klar, sie gehören zum Leib des Christus. Ja, und auch die gehören zu diesem Überrest, den Gott sich vorbehalten hat. Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Ja, ein ganz kleiner Teil hat es erlangt, die übrigen aus Israel sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag, sagt der Paulus hier. Damals, und das gilt auch noch bis heute, hat sich noch nichts daran geändert. Der Rest des Volkes wurde von Gott verstockt. Es kann nicht mehr hören. Ja, das ist dann immer das Gericht. Erst will man nicht hören und dann kann man mit seinem Herzen nicht mehr hören. Und es muss nun und musste nun seinen unbußfertigen Herzen folgen. Ja, wir kennen die Auswirkungen. 70 nach habe ich schon genannt. 2000 Jahre Diaspora für das Volk Israel. Und auch heute noch, ja, leben sie ja nicht in dem ihnen verheißenen Zuständen, auf die kommen wir später ja noch zu sprechen. Aber verstoßen ist Israel niemals worden, das ist wichtig. Obwohl sie den Ehebund aufs Gröbste gebrochen haben, verstoßen sind sie niemals worden. Und bewegend ist in diesem Zusammenhang auch, wenn wir hineinschauen, was Gott schon durch die Propheten zu seinem Volk sagt. Jeremia 3, Vers 1 sagt ja, er spricht Gott, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie von ihm weggeht und die Frau eines anderen Mannes wird, darf sie wieder zu ihm zurückkehren? Lautet die Frage. Würde dieses Land nicht ganz und gar entweiht werden? du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt und du solltest zu mir zurückkehren. Oder andere übersetzen diesen Vers, dennoch kehre zu mir zurück, also nicht als Frage, sondern als Imperativ, spricht Yahweh. Und dann ein bisschen später, im Vers 14, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht Yahweh, denn ich bin euer Eheherr und ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht und euch nach Zion bringen. Ja, diese Verse und dieses ganze Kapitel, das schildert uns ein ergreifendes Bild von der unergründlichen, uferlosen Liebe und Gnade Gottes. Nach dem Gesetz, von dem diese Stelle hier spricht, 5. Mose 24, konnte eine geschiedene und wiederverheiratete Frau nicht zu ihrem ersten Mann zurückkehren. Ja, also das, was Gott hier fragt, könnt ihr zu mir zurückkehren, das wäre nach dem Gesetz unmöglich. Aber Gott fordert sein treuloses Volk zur Rückkehr auf, obwohl es wegen seines ehebrecherischen Wesens sehr viel gehurt hat. Und das gilt auch heute noch, nach der zweiten Zerstreuung. Gottes Berufungen, seine Gnadengaben sind unbereubar. Wie tröstlich ist das doch auch immer wieder, wenn wir auf unser eigenes Leben blicken. Wie oft werden wir denn im Alltag unserem Herrn untreu? Also das, was nach dem Gesetz nicht möglich war, das verheißt Gott eigentlich seinem Volk. Wie er das dann rechtlich macht, ist ein eigenes Thema, kommen wir später, wahrscheinlich heute, nicht mehr darauf zu sprechen. Ein anderes Bild, denken wir an Hosea. Hosea sollte ja durch sein Leben ein Beispiel, ein bildhaftes Gleichnis dem Volk vor Augen stellen. Das mussten die Propheten ja oft tun. Ja? Denken wir an die Propheten, die irgendetwas, an den Hesekiel zum Beispiel oder auch an den Jeremia, die irgendetwas darstellen sollten, um dem Volk Israel ja ihren Zustand vor Augen zu führen. Und was sollte der Hosea tun? Er sollte ein Hurenweib nehmen. Das bedeutet, eine Frau heiraten, die ihm untreu werden würde. Hosea 1, Vers 2. Als Yahweh anfing, mit Hosea zu reden, da sprach Yahweh zu Hosea: Geh, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei von Yahweh hinweg. Die Frau, die Hosea jetzt heiraten würde, die stand symbolisch für Israel, eben dass Gott gegenüber untreu geworden ist. Und so nahm der Prophet die Tochter Diblaims mit dem Namen Gomer und heiratet sie. Und ist es so gekommen? War sie untreu ihm gegenüber? Ja. Später dann in Kapitel 3, nachdem Hosea und Gomer dann eine Zeit lang voneinander getrennt waren, wird Hosea noch einmal beauftragt, seiner Frau, und das ist jetzt wichtig, nachzugehen und sie vom Sklavenmarkt frei zu kaufen. Also der Hosea sollte seine Frau, die ja irgendwo in Sklavereiabhängigkeit gekommen war, nachgehen und sie freikaufen. Die zwischendrin gehurt hat, die Kinder geboren hat, wo noch nicht einmal klar ist, ob die von ihm sind und so weiter, der sollte er sie nachgehen und er sollte sie lieben. Hosea 3, Vers 1, und Yahweh sprach zu mir: Geh noch einmal, liebe eine Frau, und das ist eben Gomer, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, wie Yahweh die Söhne Israels liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Und was macht der Hosea? Da kaufte ich sie mir für 15 Silberschekel und einen Homer Geste und einen Lettech Gerste. Also für 15 Silberschekel und, ich sage jetzt mal, 1,5 Einheiten Gerste wird hier die Gomer vom Hosea gekauft, vom Sklavenmarkt. Und die Gesamtsumme, so sagen manche Ausleger, könnte einen Wert von 30 Silberstücken somit gehabt haben. Den Preis für einen gewöhnlichen Sklaven nach dem Gesetz. Und Gerste war die Opfergabe für jemanden, der des Ehebruchs beschuldigt wurde. Was für ein wunderbares Bild sehen wir doch hier. Der Hosea kauft seine ihm untreu gewordene Frau zurück, kauft sie frei. Und jetzt spricht Yahweh noch einmal durch Hosea zu seinem Volk. Und ich sagte zu ihr, also zu der Gomer: Viele Tage sollst du bei mir bleiben, du sollst nicht huren und keinem Mann gehören, und auch ich verhalte mich dir gegenüber so. Also die Gomer, durfte viele Tage keine eheliche Beziehung zu Hosea pflegen. Und das ist letztendlich das Bild, das uns Gott hier gibt, auf das Israel bis heute, auf das Israel in der Zerstreuung, in der Verstockung bis heute. Denn, nächster Vers, die Söhne Israels bleiben viele Tage ohne König und ohne Oberste, ohne Schlachtopfer und ohne Gedenkstein und ohne Ephod und Teraphim. Also Israel würde viele Tage ohne Obrigkeitsgewalten, ohne Staat, das gilt ja nicht mehr, bis 1948 war das der Fall, und ohne den festgesetzten levitischen Dienst, aber auch ohne die Praxis des Götzendienstes bleiben. Also hier in diesem Bild wird eigentlich ja die Geschichte Israels von 70 nach bis zum Ende hin beschrieben. Viele Tage ohne König, ohne Oberste, ohne Schlachtopfer, aber auch eben ohne offenen Götzendienst. Und jetzt die tröstliche Prophezeiung. Danach werden die Söhne Israels umkehren und Jahwe ihren Gott aufsuchen und David ihren König. Und sie werden sich bebend zu Jahwe wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Wie wunderbar, dass Gott hier noch dieses Wort ja, seinem Volk durch den Hosea zusprechen lässt. Am Ende der Tage wird sich etwas Entscheidendes ändern. Sie werden sich zu Jahwe, ihrem Gott, und zu seiner Gnade wenden. Auch hier sehen wir, es gibt also Hoffnung für Israel, weil die Gnadengaben und Berufungen Gottes unbereuerbar sind. Schon hier in diesem dritten Kapitel des Hosea abgeschattet. Ja, der Paulus erklärt uns dann in Römer 11 und in Versen 11 und 12, dass Israel zwar nicht gestrauchelt, dass Israel zwar gestrauchelt, gestolpert ist über den Stein des Anstoßes, eben über unseren Herrn Jesus Christus, aber nicht um endgültig zu fallen. Nicht um endgültig zu fallen. Sie sind gestrauchelt, aber nicht um endgültig zu fallen. Nein, vielmehr durch ihren Fehltritt, das heißt in der Ablehnung ihres Messias, unseres Herrn Jesus Christus und seiner Apostel, ist etwas Großartiges geschehen. Und das ist ja auch das, was allein Gott kann. Allein Gott kann aus Bösem ja zugleich Gutes werden lassen. Das wissen wir ja schon von der Geschichte mit Josef. Die Brüder haben es böse geplant gehabt und Gott hat es gut werden lassen. Und was ist in diesem Fall passiert? Das Volk Israel hat den Messias abgelehnt und das Gute, das Heil ist zu den Nationen gelangt. Ja, und das war ja auch Thema im dritten Teil. Eine Auswahl aus Juden und Nichtjuden, die vor Grundlegung der Welt von Gott auserwählt wurden, kommt jetzt zum Glauben an den Retter Jesus Christus. Das war die Folge des Strauchelns Israels. Der Leib des Messias, der Leib des Herrn Jesus wird jetzt herausgebildet seit 2000 Jahren. Und diese bilden eine vorher unbekannte Körperschaft, die Gemeinde, die der Leib des Christus ist. Seine Vervollständigung lesen wir in Epheser 1, Vers 18. Die Vervollständigung, ja, der Christus besteht also insgesamt nicht nur aus dem Haupt, ihm selbst, sondern auch aus den Gliedern. Und durch die wird er einmal das ganze All vollenden, das heißt zur vollen Ausgestaltung bringen. All das lesen wir ja im Epheserbrief. Und gleichzeitig soll diese Tatsache, dass da jetzt aus diesen Nationen zum Glauben an den Messias Israel welche gekommen sind, die soll Israel zur Eifersucht reizen. Ja, dass auch das passiert damit. Und das kriegen wir natürlich bei uns nicht so mit, aber wenn man sich im Internet so ein bisschen mal anschaut, wie das auf Juden wirkt, ja, wenn ihnen Juden das Evangelium bezeugen und sie dann mitbekommen, dass eigentlich seit 2000 Jahren hier Menschen aus den Nationen an ihren Messias glauben, das hat eine Wirkung. Das hat definitiv eine Wirkung. Und dadurch handelt Gott auch unter seinem Volk, dass sie zur Eifersucht gereizt werden. Dass eigentlich Gott fernstehende Menschen, dass die sein Heil erfahren und das darf und ist dann doch auch für sie, und das passiert tatsächlich immer wieder, Ansporn, sich selbst ihrem Messias zuzuwenden. Und jetzt sind wir bei dem Text, den der Rainer uns zu Beginn gelesen hat, Römer 11, 25. Wie hängt das jetzt alles zusammen? Wie passt das alles zusammen? Ich will nicht, Brüder, sagt der Paulus jetzt, dass euch das folgende Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verhärtung ist Israel zum Teil widerfahren, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Kommen wird aus Zion der Erretter, er wird die Gottlosigkeit von Jakob entfernen. Paulus enthüllt nun etwas, was bisher nicht bekannt war, aber was wir als Gemeinde unbedingt wissen müssen. Er sagt, es soll euch nicht unbekannt sein, ihr müsst es wissen. Israel ist von Gott verstockt und verhärtet, aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Nämlich bis alle, die aus den Nationen dem Leib des Christus zugezählt werden sollen, herausgerufen sind. Das sagt er in diesen Versen. Die Vollzahl der Nationen muss eingehen. Manche denken ja bei dem Begriff der Vollzahl der Nationen auch an die Zeiten der Nationen, die ja bekanntlich mit Nebukadnezar begannen und enden werden, wenn der Messias, der König Israels, wiederkommt. Aber ich persönlich denke, dass das, also für mich ist das erste Verständnis schlüssiger, es müssen alle aus den Nationen herausgerufen werden, die zum Leib dazugehören. Und wenn diese Vollzahl eingegangen ist, dann wird auch Gott seinen Fahrplan mit Israel wieder aufnehmen. Kommen wird aus Zion der Erretter, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob entfernen. Mit diesem wunderbaren Zitat aus Jesaja 59, 20 und 21 beschreibt ja der Paulus das zweite Kommen des Messias zu seinem Volk. Und wir wissen auch, dies wird zu einem Zeitpunkt sein, wenn das Volk Israel in äußerstem Maße in seiner Existenz bedrängt sein wird, wenn kein Bündnis mit einer anderen Macht noch das Vertrauen auf eigene Stärke mehr Hoffnung geben kann. Und das ist immer noch nicht der Fall. Wir erleben ja gerade das Gegenteil. Israel zeigt sich gerade militärisch sehr stark, ja, hat quasi große Siege errungen. Kriegen wir hier so nicht so mit in unseren Medien, aber wenn man mal so ein bisschen dann sich mit der Situation gerade im Nahen Osten beschäftigt, dann sehen wir schon, was da eigentlich an Gewaltigen in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist. Ja. Da sind Dinge erreicht, die sind in der ganzen Geschichte Israels seit 1948 eben nicht erreicht worden, militärisch und auch von der Ausdehnung her. Ja. Israel steht in Syrien und so weiter, hat im Prinzip das Joch fast abgeschüttelt, ja. Also das kann derzeit noch mit vollster Zuversicht auf seine militärische Stärke zum Beispiel vertrauen. Ja. Und das wird sich alles eben in dramatischer Weise noch ändern. Ist aber ein eigenes Thema. Jesaja sagt schon, Zion wird durch Gericht erlöst werden, aber die sich in ihm Bekehrenden durch Gerechtigkeit, das heißt durch Gottes Treue. Und zwar wird Vernichtung die Abtrünnigen und Sünder allesamt treffen, und die vom Herrn, von Jahwe abgefallenen, die werden umkommen. Also da kommt noch einmal schwerstes und größtes Gericht auf Israel, durch die dann dieses Volk so zubereitet wird, dass es den Messias schließlich erkennt, anruft und annimmt. Und wir wissen auch, dass es nur ein Überrest sein wird. Jetzt könnten wir hier weitermachen, aber die Zeit ist schon fortgeschritten. Jetzt könnten wir uns das eben anschauen, wie das dann im Detail oder ja, nicht im Detail, aber durch einige Verse anschauen, wie das dann geschehen wird, diese Drangsalszeit, wie dann tatsächlich Israel hier den Messias annimmt, was es heißt, ganz Israel wird errettet werden. Ja, wir werden sehen, dass es eigentlich in erster Linie einmal nur ein Überrest ist, nur in Anführungszeichen, mit dem Gott dann anfängt. Ganz Israel, das zu diesem Zeitpunkt noch am Leben ist, wird den Messias annehmen. Wir wissen um diese 7 Jahre, wir wissen um die 3,5-jährige Drangsalszeit, um den Scheinfrieden, der vorher geschlossen wird mit dem Antichristen und so weiter. Das spielt ja alles rein. Und entscheidend ist natürlich auch, was ist mit diesem neuen Bund? Was passiert mit dem Herzen der Menschen, des Volkes Israel? Das muss ja verändert werden. Und all dessen ist ja Teil der Verheißungen des neuen Bundes. Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Deswegen werden wir das beim nächsten Mal dann weiter verfolgen, so Gott will. Als Zwischenfazit können wir aber sagen, wir sind ja zu Beginn der Frage nachgegangen, warum Israel seinen Messias verworfen hat. Wir haben eben die Antwort darin gesehen, dass das Herz dazu gar nicht in der Lage ist, den Messias anzunehmen. Es will seinem Eigenwillen dienen und nicht Gott. Und dann haben wir gesehen, wie Gott darauf reagiert hat, wie Gott diesen Willen zur Auswirkung hat kommen lassen, wie Gott dann sein Volk auch verstockt hat, dass sie gar nicht mehr hören konnten für 2000 Jahre. Und wir sehen aber darin in allem Gottes souveränes Handeln. Die befriedigendste Antwort aber darauf ist nicht, dass wir sagen, ja, kein Mensch kann mit Gott rechten, warum handelt er so, warum handelt er so. Die befriedigendste Antwort ist die, die der Rainer uns dann in der Lesung ganz am Anfang gelesen hat. Und das lässt das Herz tatsächlich ruhig werden. Jetzt wollen wir die Seite schnell finden. Na, wo ist sie hin? Also die befriedigendste Antwort, warum Gott in seiner Souveränität sich mancher jetzt schon erbarmt und warum er andere zeitweise verstockt, zeitweise ist ganz wichtig, warum auch in unserem Umfeld so viele nicht glauben können oder wollen, ja, das ist die Antwort auf all diese Fragen. Diese Antwort, die finden wir eben am Ende von Römer Kapitel 11. Und die lautet, ich lese sie uns nochmal, denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, alle, auch am Anfang derer, die er sich jetzt schon erbarmt, damit er sich aller erbarmt. Ja, das ist die einzige beruhigende und befriedigende Antwort. Und das ist das Größte, was uns eigentlich ja geschenkt ist, dass wir wissen können, Gott ist nicht nur souverän, sondern er ist auch die Liebe. Und die Liebe ruht niemals, bis sie nicht zum Ende gekommen ist. Er wird sich einmal aller erbarmen. Ja, er wird sich seines Volkes Israel erbarmen, auch das in Etappen. Er hat sich unserer schon erbarmt. Ja, wir gehören schon, wir sind schon Kinder des Erbarmens jetzt. Und er wird sich aber auch all seiner anderen Geschöpfe genauso erbarmen, die er ja auch alle in den Ungehorsam eingeschlossen hat. Und wenn wir dann die folgenden Verse lesen, wo der Paulus in einen großartigen Lobpreis Gottes ja förmlich ausbricht, dann darf das auch immer wieder unser Lobpreis sein. Das möchte ich jetzt zum Schluss noch lesen, weil das ist das, was uns wirklich mit tiefem Frieden erfüllen darf bei allen offenen Fragen, die wir ja auch haben. Aber das steht über allem Gottes Treue zu seiner ganzen Schöpfung. Römer 11, 33 bis 36. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat das Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, das ganze All. Ihm sei die Herrlichkeit in die Zeitalter. Amen. Jetzt will ich noch kurz mit uns beten. Ja, Vater, wir können immer wieder nur staunen über deine große Treue, die du in deinem ganzen Wort zeigst und beweist, vor allem auch an deinem Volk Israel, dass ja die größten Offenbarungen geschenkt bekommen hat, aber unfähig war, darauf in irgendeiner Form mit Gegenliebe zu antworten. Und das ist auch unser Zustand, Vater, auch uns. Ja, zeigst du in deinem Wort deine ganze Liebe. Und wenn unser Herz nicht von dir behandelt wird, wenn es nicht geöffnet wird und wenn du es nicht beschneidest, wenn du nicht durch deinen Geist ja neues Leben in uns zeugst, dann sind auch wir nicht in der Lage, es ja in Anspruch zu nehmen und dich zu erkennen und zu lieben. Aber du hast es an uns getan, die wir uns dem Leib zuzählen dürfen. Wir dürfen solche sein, die hineinwachsen in die ja, überströmende Liebe, die du geoffenbart hast in deinem Sohn, die dich erkennen dürfen. Und das mögest du auch in unserem Alltag immer größer werden lassen. Ja, dass uns deine Liebe antreibt, dass wir in den Werken wandeln, die du zuvor bereitet hast. Nicht, weil wir irgendwie uns dazu verpflichtet fühlen, sondern weil uns deine Liebe antreibt. Und Das möge der, ja, die größte Motivation sein. Und dazu schenke du immer wieder erleuchtete Augen des Herzens, dass wir das erkennen dürfen, was du uns in Gnaden geschenkt hast. Aber wir danken dir auch gleichzeitig dafür, dass wir wissen, dass wir wirklich nur Erstlinge sind, dass du dein Volk Israel auch in diesen Zustand bringen wirst, wo sie dir willig dienen, dir zur Verfügung stehen, einmal das sein werden, wozu du sie auch berufen hast und einmal auch dann ja dieses Heil hinaus verkündigen werden der ganzen Schöpfung. Und wir wissen, es wird noch Zeiten und Äonen dauern, bis einmal das letzte Geschöpf dann ebenfalls von Herzen dich lieben kann. Aber es ist eine Verheißung, ja, jedes Geschöpf wird das einmal tun können, weil du allmächtig bist und weil du auch derjenige bist, der die Herzen heilt. Und dafür danken wir dir auch von ganzem Herzen, dass wir diesen Blick haben dürfen. Und mit diesem Blick dürfen wir auch jetzt ja in diesen Tag hineingehen und auch alles, was an schlimmen Dingen hier in dieser Welt geschieht, was auf uns einströmt, dürfen wir darunter sehen. Es ist nicht das Letzte, sondern du bist das Letzte. Du, Herr Jesus Christus, bist der Anfang und auch der Abschluss des ganzen Heilsratschlusses, des Heilsplanes, den du zusammen mit deinem Vater gefasst hast. Und du wirst alles heil machen, auch wenn wir es jetzt noch nicht offensichtlich sehen. Aber im Glauben erfassen wir es und halten es fest und freuen uns daran. Ja, und wir loben und preisen dich darüber. Ja, wir wissen, das ganze All, so wie wir es gerade gelesen haben, muss dir dienen und du wirst es vollenden. Du, Herr Jesus Christus, und dann dem Vater übergeben. Wir loben und preisen dich, Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.